So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem That's Tough Podcast. An meiner Seite Alan Schroe und wir haben die letzten Wochen keine Folgen rausgebracht, weil wir sehr viel zu tun hatten. Natürlich Olympische Spiele habt ihr verfolgt und genau dafür entschuldigen wir uns, aber wir sind jetzt wieder am Start.
Genau, und zwar direkt mit dem einzigen Thema, was jetzt in Frage kommt, das Wichtigste, dass all eure Fragen beantwortet bezüglich Olympia. Das ist ja noch ziemlich aktuell und wir haben noch nicht so viel Behind the Scenes machen können. Dementsprechend fangen wir jetzt mit diesem Podcast einmal an und erzählen euch einmal alles von Anfang bis Ende, wie Olympia so für uns aussah. Einmal Dennis seine Perspektive gemischt mit meiner und was eben dort alles geschehen ist. Und zwar Olympia. Ich meine, diese ganze Vorbereitungsphase und so, da waren wir ja noch relativ aktiv, waren wir noch mit unserem Podcast, hat ja jeder noch so mitbekommen. Aber dann ging es natürlich los. Es ging nach Frankreich-Lille. Mhm. Dort bist du erstmal auch ohne uns gegangen.
Yes. Und habe dann, sogar ja? Equipment mitgenommen, weil ich dachte, wir können Podcast aufnehmen. Also ist ja kein Stress, wenn du in Braunschweig bist und ich in Lille. Aber wie von der Nationalmannschaft kommuniziert wurde, hieß es, dass die Olympischen Spiele, dass nichts rausgehen darf während der Olympischen Spiele, die Insights.
Genau, du hast ja sogar ein Video auf YouTube gebracht, hast ja nichts dabei gedacht, dachte sie, hey, ist ja nur mein Kram, den ich hier gerade zeige und hast dafür direkt einen Strike kassiert.
Ja, also Joel kam so zu mir im Training, er sagt, während des Trainings, er kam zu mir, hey Dennis und so, wir müssen sofort das Video rausnehmen. Also ich sag so, hä, was denn, beruhig dich mal. Wir müssen das Video rausnehmen, wir haben Strike bekommen. Ich sag, boah, bleibt mal alle ganz ruhig so. Also im Endeffekt haben wir ja keinen Vertrag mit den Olympischen Spielen, wer auch immer dahinter steckt, haben wir ja nicht unterschrieben. Also eigentlich hätten wir trotzdem die Sachen machen können. Aber was die Olympischen Spiele gesagt haben, also die dahinter stecken, es kann sein, dass wir die ganze Nation gefährden. Und ich weiß nicht genau inwiefern, aber die haben gesagt, du kannst der ganzen Nation, also Deutschland, können wir gefährden. Die würden auch in Schwierigkeiten kommen. Und dann haben wir gesagt, okay, haben wir rausgenommen. Und dann haben wir leider keine Videos gedreht und auch keinen Content gebracht.
Das stimmt nicht. Ich habe ein Video gedreht. Falls ihr gerne mein Video anschauen möchtet, ich habe ein Video gedreht.
Eigenwerbung ist die beste Werbung. Deswegen geht auf jeden Fall auf YouTube. Checkt das ab. Sie hat doch ein Video gepostet. Ich, wie gesagt, die Leute haben Auge auf meinen Channel gemacht. Deswegen war es schwierig, glaube ich, weil wir natürlich aktiv dabei waren. Wir haben sehr viele Content-Sachen auch aufgenommen. Eine Doku ist ja auch geplant für nächstes Jahr 2025. Darauf könnt ihr euch auch freuen. Und ja, gehen wir weiter.
Okay, lass uns doch einfach mal so der Reihenfolge nachgehen. Ihr kamt in Lille an. Wie war denn da jetzt nochmal der genaue Ablauf? Ihr wart da, seid in diesem ersten olympischen Dorf quasi, weil es ja nicht das richtige olympische Dorf war, das war ja in Paris. Ja. Das waren die Vorrunden. Du kamst dort an. Wie war dein erster Eindruck? Wie war das dort aufgebaut? Ich durfte ja nicht hin, ich durfte da nicht rein. Ich habe es ein bisschen über FaceTime gesehen, aber es war ja absolut, also abgeschottet. Da gab es keinen Besuch, kein gar nichts. Ja, als du dort ankamst, wie war dein erster Eindruck?
Jeder hat so eine Akkreditierung bekommen von dem Team. Sogar manche Coaches, manche Physios mussten, also durften nicht ins Dorf, weil wir haben so 20 Akkreditierungen bekommen, sind angekommen und dann haben ein paar erfahren, dass sie nicht mit im Dorf sind und sind also auch durchgedreht. Namen will ich jetzt nicht nennen, aber sind durchgedreht, mussten dann ins andere Hotel. Wir sind natürlich rein und es war eigentlich so ein Feeling von Jugendherberge. Mhm. Es war so ein riesen Gebäude da, wo eigentlich alle Basketballteams untergebracht wurden.
Ach, nur Basketball?
Nur Basketball.
Ihr wart getrennt von allen anderen Athleten?
Genau.
Okay.
Und dann haben wir ja aber zur Fahnenträgergeschichte sind wir hingefahren nach Paris und da haben wir dann erst gemerkt, wie das wirklich ist. So, da haben wir diese Erfahrung wirklich gemacht. Und genau, Lille war sehr, sehr laid back. Alle Basketballteams, du kennst sie auch Hast mit denen ein bisschen gequatscht, die waren alle in der Mensa zusammen. Fitnessstudio hast du trainiert, dann kamen viele andere Nationen rein. Aber man muss halt sagen, es war wirklich sehr ruhig. Paris war komplett das Opposite, ne? Also, und wie du auch gesagt hast, Leute konnten nicht rein. Leute, die versucht haben, irgendwie in die Nähe zu kommen, da waren immer 4, 5 Polizisten, die gesagt haben, hey, du musst auf die andere Straßenseite. So, also war sehr geschützt, ohne Akkreditierung, keine Chance. Die Physios, die außerhalb geschlafen haben, konnten immer rein zwischen 9 und, also zwischen 9 Uhr morgens bis 21 Uhr abends. Und da mussten sie raus sein. Hugh war einmal bis 21.05 Uhr, die haben Alarm gemacht, bei mir an der Tür geklopft.
Oh, ehrlich?
Ja, yeah, und haben gesagt, hey, ihr müsst raus und so. Und dann hat er gesagt, okay, sorry, und ist direkt abgehauen.
Wow.
Genau, also war sehr strikt. Lille war in Ordnung, also ich meine, wir haben trainiert, haben unsere Spiele gemacht, haben viel FIFA gespielt mit den Jungs. Tischtennis gab es auch.
Wer spielt am besten FIFA?
FIFA, Isaac Bonga.
Ehrlich? Und Tischtennis? Eher stark.
Tischtennis gibt es keinen besseren als ich. Ja, Tischtennis habe ich kein Spiel verloren. Bei FIFA hat Isaac mir auf jeden Fall ein paar gute Spiele gegeben. Plus Franz Wagner war dabei, Maudo war auch noch dabei. Das war immer so, mal hat er gewonnen, mal habe ich gewonnen. Aber Isaac ist der beste Spieler von uns.
Ja, klingt ja alles auf jeden Fall erstmal so recht überschaubar, bisschen so nach, wie du schon gesagt hast, so Klassenfahrt, Jugendherberge und, klingt nach Spaß, hatte wahrscheinlich eine gute Zeit dort, aber ihr musstet natürlich auch arbeiten, die Gruppenphase hat angefangen, was natürlich auch schon sehr, sehr wichtige Spiele waren. Wie hast du das empfunden?
Ja, erstes Spiel war ja Japan, das hatten wir ja bei der WM in Japan letztes Jahr, in Okinawa hatten wir das ja auch. Und das Einzige, was halt gefehlt hat, war, dass Rui Hachimura gespielt hat. Mhm. Und der hat ja letztes Jahr nicht gespielt. Und darauf haben wir uns dann eingestellt. Hatten eigentlich ein okay Spiel.
Mhm.
Am Ende, die haben halt viel getroffen in der ersten Halbzeit. War dann, ich weiß nicht, glaube sogar Gleichstand zur Halbzeit oder ein paar vorne. Und dann haben wir uns, zweite Halbzeit haben wir uns abgesetzt und haben dann noch mit 20 circa gewonnen.
Mhm.
Genau, das zweite Spiel war Brasilien. Das war schon echt sehr, sehr hartnäckig. Die Jungs haben echt gefoult, die haben versucht physisch zu spielen. Und ja, wir wussten, dass sie, also Frankreich auch, also sie haben ja gegen Frankreich mit 10 oder so geführt.
Mhm.
Und ja, dann wussten wir, dass wir einfach solid sein müssen, also solide sein müssen als Team in der Defensive und Offensive und dann wird das schon was. Aber die haben echt ein sehr gutes Spiel gemacht, auch viel getroffen, physisch gewesen, wie ich gesagt habe, und haben es uns schwer gemacht bis zum Ende. Und dann natürlich der Knaller Frankreich in der Gruppenphase für den ersten Platz, dass man direkt USA aus dem Weg geht.
Mhm.
Das war so, wir gehen USA aus dem Weg bis zum Finale. Das war unser Ziel. Und genau, dann haben wir gesagt, ey, wir müssen rauskommen. Wir wissen, wie sie spielen. Wir wissen, wie Victor Wembanyama als jüngster Spieler, aber mit der talentierteste Spieler, dass wir auf jeden Fall locked in sein müssen. Und haben wir von der ersten Minute an sehr stark gemacht und haben auch viel getroffen. Ich habe auch viele Dreier getroffen. Die haben viel geswitcht. Und da war halt Rudy Gobert noch in der Lineup. Da hat er Starter gespielt und. Und haben dann in Lille das letzte Spiel vor 27.000 Leute, die eigentlich nur geboot haben, wenn ich den Ball in der Hand hatte, gewonnen und sind Erster geworden. Und wir wussten, dass wir auf jeden Fall nicht auf die USA treffen können. Zu dem Zeitpunkt bis zum Halbfinale.
Mhm.
Wir haben dann später erfahren, okay, wir sind auf der anderen Seite, das heißt, das nächste Mal, wo wir sie treffen, wäre Finale.
Mhm.
Ja, und dann, sind wir Erster geworden, haben uns natürlich gefreut und haben gesagt, okay, wir gehen den USA, den Amis aus dem Weg. Und ja, das war's in Lille.
Das war's in Nil. Okay, ja. War ja auch nicht so viel, hattest auch nicht so viel Freizeit. Du bist ja ab und zu uns mal besuchen gekommen da in unserem Hotel. Ja, also Lil, wie habe ich Lil empfunden? Ich fand Lil eigentlich ganz nice. War schön, da gab es viele Spielplätze und Parks und so, so Grünanlagen. Fand ich irgendwie noch ganz toll und ganz niedlich, Lil. Und ja, gut, die Wohnsituation, aber das habe ich ja auch auf meinem YouTube-Channel in meinem Video beschrieben. Ja, war auf jeden Fall eine kleine Herausforderung mit den drei Kiddies. Aber die hatten trotzdem eine gute Zeit, weil es ja Junior feiert, ja immer zu den Spielen zu gehen, die Spielen zu sehen und. Imaya wollte auch immer mit dabei sein. Obwohl sie sogar den einen Tag so ein bisschen gekränkelt hat, wollte sie aber unbedingt zum Spiel gehen, habe ich sie sogar noch mitgenommen. Lief dann auch alles gut. Ja, und dann irgendwann kam halt eben die Abreise und ihr seid nach Paris gefahren mit dem Team, wir halt quasi hinterher mit unserem Fahrservice und dann kamst du in dem wirklichen, in den richtigen, echten olympischen Dorf an.
Ja.
Und da kam dann alles ein bisschen anders als in Lille.
Das war eine crazy Erfahrung. Also kommst rein, kannst dir vorstellen, da sind mindestens 25 Leute, die dort warten und deine Credentials checken. Das heißt, du gehst, das erste ist so ein Tor, gehst rein, musst alle deine Klamotten, Rucksack, musst du in so ein, so wie wenn du fliegst durch TSA, wenn sie was sehen, was halt nicht cool ist, fragen sie dich, musst du rauslassen oder kannst du nicht mitnehmen. Wenn du dann da durch bist, dann bei der zweiten Kontrolle, da sind die Leute, sind nur so 3 bis 4 Leute, die deine Akkreditierung checken und gucken, ob du es wirklich bist. Und wenn du es halt nicht bist, dann sind die auch sehr streng und sagen, hey, geh mal, wie es auch sein sollte, aber sehr strikt alles gewesen. Und ja, dann bist du reingekommen und dann siehst du einfach alle Nationen, alle Athleten auf einem Fleck, laufen zum Essen, laufen zum Training.
Wie viele Leute waren das ungefähr da bei euch?
Du kannst, also wir als Deutsche, 471 Leute. Nur in dem deutschen Haus, wo wir dann da waren.
Okay, wie viele Leute wart ihr aber insgesamt dort? Ich glaube, was gehört, also ich weiß es nicht mehr genau, waren es 20.000, waren es 10.000,
ja, 15.000? Ich würde sagen zwischen 10.000 und 15.000, würde ich jetzt sagen.
Irgendwas habe ich gelesen, aber ich komme auch nicht mehr drauf. Okay, ja. Also sehr, sehr viele Leute, aber es war auch ein sehr, sehr großer Bereich. Du hast mir irgendwie erzählt, so du musstest irgendwie allein 10, 15 Minuten zu deinem Zimmer laufen, von dem Eingang bis zu deinem Zimmer, 15 Minuten Fußweg.
Ja, ich habe halt Soße gemacht, ne? Also, nein, was
war heißt, gar nicht so schlimm, ha?
Ich weiß nicht.
Du wolltest, dass ich mich schlecht fühle, wenn du vorbeikommst. So, ja, nee. Ich muss erstmal voll weit dahin laufen.
Ich habe ja Fahrrad gehabt. Es gab ja Fahrräder, das ja auch gab. Hab ich ja auch immer gesagt, ja. Ey, wenn ich ein Fahrrad habe, bin ich ja cool. Mhm. Aber dieses Laufen, also man, wenn man läuft und man, also geht irgendwo hin und man vergisst die Zeit, dann sind einfach 15 Minuten einfach weg, weißt du? Und 60 Sekunden sind halt, also eine Minute ist halt gar nichts. Und deswegen habe ich halt, sind auf jeden Fall mindestens 10 bis 12 Minuten, mindestens. Und ja, direkt vor der Kontrolle, weil wir nicht im deutschen Haus waren, deutsche Haus war eigentlich nur so 3 Minuten, aber weil wir nicht reingepasst haben, mussten wir in ein anderes Haus. Und da waren dann auch noch viele andere, ich glaube Belgien war dabei, da war Nigeria teilweise, da war, wer war denn da noch? Algerien, da waren so zusammengewürfeltes Haus einfach. Und da haben wir dann Platz bekommen. Die Zimmer, sehr
hübsch.
Klein, sehr klein.
Ich weiß so, du hast mich angerufen und die Kamera umgedreht und, ja. hast gesagt, ey, was ist das hier?
Ja, also, weiß ich nicht. Das war, und man muss sagen, wir haben Lil vergessen.
Ja.
Die wie man gelebt hat und die Zimmer. Und dort, muss man sagen, haben wir echt gut also gelebt, die 2 Wochen, weil wir hatten dort ein paar haben von uns ein Penthouse sozusagen
bekommen. Oh, ehrlich?
So ein Wohnzimmer,
okay,
plus dann noch ein Schlafzimmer. Nennt man ja nice. Suite eigentlich.
Ja, ja, ja.
Im Hotelbereich. Und das war halt cool, weil du hattest Platz. Wir hatten so viele Taschen, die wir bekommen haben für Olympia und so. Da brauchte man auf jeden Fall Platz. Aber dann in Paris bin ich reingekommen. Hättest du einfach nur meine 2 Taschen, ich musste meine 2 Taschen in Badezimmer stellen, dass ich überhaupt Platz habe,
dich zu bewegen.
Gehen im Hotel.
Ja.
Also im Zimmer. Und hätte ich beide Taschen einfach ins Zimmer gelegt, wäre einfach alles voll gewesen. So groß war das.
Das Bett war auch echt klein, ne?
klein und aus diesem Papp.
Eher aus Pappe.
Aber ich muss sagen,
die Matratze war super bequem, hast du gesagt.
Ich fand, ich habe dort gut geschlafen.
Aber es gab keine Klimaanlage und es waren 32 Grad.
Richtig, war sehr heiß. Du hättest nochmal für extra Geld, hättest du eine Dings hier bekommen können.
Was? Ventilator? Ventilator. Ah, dafür hättest du aber zahlen müssen?
Extra Geld.
Also mit Komfort war da gar nichts. Also du hast ja mir das Zimmer gezeigt, das sah halt aus wie so ein, ich will jetzt nicht Knastzimmer sagen, aber es war halt keine Funktion da. Also du hattest keinen Schrank, du hattest keine Kommode da drin, richtig? Ja,
gar nichts.
Also gar nichts, war wirklich nur winzig kleines Zimmer, weiße Wände, Pappbett. Fertig.
Und ein so ein, da wo du Sachen drauf tun kannst. Ich weiß nicht, ob du
die
das...
Die kleine Ablage, so ein Regal, so eine
ja,
Ablage.
Ja, aber das war auch so...
Was war das? Plastik, Metall,
Pappe? Metall so, glaube ich. Ja. So diese Teile, wo du das einfach so drauflegen kannst. So wie wenn du waschen tust und du lässt es draußen trocknen. Kennst du diese Dinger,
ach,
die du
aufklappst? Ach so, so eine... ja,
sowas
okay.
In der Art.
Okay,
so
eine Wäscheleine.
Und das waren so 3-4 Dinger. Und da konntest du da so ein paar Sachen drauf tun. Aber es war jetzt nicht so, als hättest du deinen Koffer auspacken können und packst all deine Sachen dort rein, ne? Es war echt, also wirklich schon schwierig von der Zeit her, und von dem Space her, weil wir halt erst in Lille waren und in Lille war halt so geil Größe. Mhm. Dann kommst du nach Paris und dann ist es einfach gefühlt so wie die Couch hier.
Kein Fernseher, kein, also wirklich gar nichts, gar nichts. Es ist so, ich weiß gar nicht, ey, da macht man so, weißt du, da gibt man so viel Geld aus für Olympia, da ja, das sind ja wirklich also Gelder geflossen, ne, für dieses ganze, für diese ganze Aufmachung,
ja, für die,
für die Sicherheit,
es gemacht haben,
für
ist es gut.
Die Eröffnungsfeier und dann lässt man aber die Athleten so hausen, ja, die quasi ja die Show machen, so ihr seid ja, ne, ihr seid die Attraktion, ihr bringt ja das Geld ein, so ohne klar euch, und dann lässt
läuft
man euch so, also das ist echt verrückt, ne?
Ja, das ist, was soll ich dir sagen? Also deswegen fände ich aber auch es, wo wir da nach Paris gegangen sind, da sind die Serben, sind die Franzosen. Die Franzosen waren gar nicht in unserem...
Die Amerikaner auch nicht.
Amerikaner auch nicht, aber die Franzosen auch nicht. Mhm. Bei uns, also in Lille schon nicht, ja, waren sie im eigenen Hotel. Und USA auch nicht. Und dann, wo wir K.O.-Phase gespielt haben, war Serbien nicht da. In Griechenland war nicht da. Viele Nationen sind dann einfach nicht mehr gekommen. Die einzigen, die dort waren, war so Deutschland und noch zwei andere Nationen vom Basketball. Und das, ich verstehe schon, okay, aber...
Ich verstehe nicht.
Ich finde, es sollte für jeden das Gleiche sein. Weißt du, so wenn du so ein großes Turnier hast, Olympische Spiele, alle kommen, und ich verstehe aber auch, weil ich musste wirklich schon viele, viele, viele Bilder machen, ne? Viele.
Mhm.
Und ich will nicht wissen, wie es ist, wenn ein Steph Curry oder ein LeBron James irgendwo langlaufen.
Mhm.
Also ich glaube, die würden dort sich nicht bewegen können.
Ja, weil man ja natürlich nicht vergessen darf, dass nicht jeder Athlet ja auch so einen Superstar-Status,
richtig,
hat.
Ja.
Und eben für viele von diesen, sagen wir es mal 15.000, weil ich glaube, es waren irgendwie so 15.000 bis 20.000, was ich gehört hatte,
ja,
sind vielleicht 200 wirklich sehr bekannte Gesichter gewesen. Lege ich da ungefähr richtig? Ich schätze jetzt einfach mal. Vielleicht waren es noch 300,
wenn du Basketball mitnimmst, auf jeden Fall.
So, und der Rest, das wäre halt wirklich einfach wahrscheinlich viel so Groupie und Fan.
So,
und
ja.
Was natürlich ja, ist ja, na,
ist ja mein, geil.
Once in a lifetime, wann ist triffst ja cool du schon mal so einen Superstar? Natürlich fragst du nach einem Foto, ein Autogramm und so. So aus dem Sicherheitsaspekt verstehe ich das schon irgendwo. Aber andersrum denke ich mir auch so, gleiches Recht für alle. Und dann wiederum denke ich mir, hätte man einfach innerhalb dessen vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, mit einem Personenschutz arbeiten können oder irgendwas.
Ja, das ist schwierig. Also ich verstehe beide Seiten. Ich verstehe es nicht, warum sie nicht mit reingekommen sind, weil jeder sollte eigentlich das Gleiche haben.
Mhm.
Gleichberechtigung und. Aber
ist ja kein Wunder, dass die alle besser performt haben, wenn die da in ihren 5-Sterne-Hotels waren mit Zimmerservice und keine Ahnung.
Alles
was
machen, was sie wollen.
Nebenbei ins Bar gegangen sind.
Das Essen.
Ja.
Auch sehr schwierig. Also du weißt,
hab
wie
ich
picky
auch gehört,
ich bin.
Das
Essen war sehr schwierig.
Mhm.
Also wirklich, die hatten so verschiedene Häuser. Also die hatten ein italienisches Haus, da hatten sie kolumbisches und, wo du essen konntest, französisches, aber. Wenn ich dir sage, bei mir ist ja schon schwer mit picky Essen so, ne? Also ich bin ja wirklich picky, aber so Franz Wagner zum Beispiel, der eigentlich immer nur isst und gar nicht, also ihm alles egal ist, der sagt sogar, ey, das ist so schwer. einfach mal, ja. Also weißt du, hat und schon in Lille hat es angefangen. Und dann in Paris wurde es halt noch schlimmer, weil es für mehrere Leute sind. Mhm. Und ja, deswegen hatten wir Glück, dass wir unseren Chef dabei hatten.
Gott sei Dank.
Das ist die beste Investition, die wir, glaube ich, machen mit unseren Nannies. Genau, deswegen konnten wir halt trotzdem gut essen.
Ja, ich habe, als ich in Paris ankam, das dann auch ganz anders empfunden als in Lille. Es war alles super hektisch und laut und viel und man hat so gemerkt, da waren so ein bisschen zwielichtigere Ecken und Gegenden und so. Das habe ich ja in Lille so gar nicht empfunden. Ja, hat mir alles nicht gefallen. Ich bin da zweimal zum Supermarkt gelaufen, habe auch dann gesagt, okay, mache ich jetzt nicht mehr, weil es war wirklich also sehr, sehr fragwürdig und auch die Supermärkte waren sehr, 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 sehr wirklich zwielichtig. Also du hast es ja gar nicht also miterlebt.
Wie aber? Was meinst du? Genau.
Da waren immer große Gruppen von meistens so Männern mit lauter Musik. Und ich weiß nicht, manchmal so, man fühlt das manchmal so, was das für eine Sorte von Menschen sind. Dann war das so ein Supermarkt, also wirklich nichts Großes, war so ein ganz kleiner Supermarkt. Vielleicht so wie, lass es mich wie so ein normales Netto hier vergleichen oder wie normales Aldi. Vielleicht sogar noch kleiner, wo es schon sehr, sehr gestunken hat. Also es roch schon echt dolle, gerade so kurz vorm Eingang so nach Pipi und solche Sachen, ne, dachte ich mir so, oh wow. Und dann hatten die aber dort Securities an den Türen stehen. Mhm. Und dann war es aber voll der ranzige, eklige Laden, aber zahlen dafür ein Security da vorne zu. Also es war schon so, da habe ich mich schon echt ein bisschen unwohl gefühlt, ey. Und dann da drin war es auch sehr, also überhaupt nicht sauber. Und das war, also ich fand's ganz schlimm. Und ja, habe mich da auf jeden Fall nicht wohl gefühlt. Und ja. Es war auch mal schwierig irgendwo mit dem Hinfahren irgendwo. Ich bin viel gelaufen zwar, aber dann da habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Wollte ich dann Uber nehmen und dann aber, wie gibst du die Adressen ein? Da hat man das ein oder andere Mal auch eine falsche Adresse eingegeben, weil es ja...
Du gibst eine Adresse an und da sind einfach fünf gleiche Straßen in fünf verschiedenen Areas in Frankreich. Genau. In Paris.
Genau. Und dann meistens lagen die sogar noch alle irgendwie auf einem Fleck und dann dachtest du dir so, naja, es wird irgendwie das sein, was am nächsten dran ist. Dann guckst du so, da ist 1,5 Kilometer entfernt, selbe, also alles gleich mit Postleitzahl, mit Straßennummer, mit Straßenname, aber eine andere. Und das war so verwirrend, dachte ich mir so, okay, das andere ist dann 6 Kilometer von hier und das andere 8 Kilometer von hier. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, so nach dem Motto. Aber gut, dafür war unser Airbnb auf jeden Fall sehr viel besser. Wir hatten ein schönes Airbnb, wir hatten Platz, war auf jeden Fall ganz toll. Und da bist du uns auch ab und zu besuchen gekommen. Und ja, ich mochte aber das Ganze da, ich habe mich auch nicht getraut, viel mit den Kindern rauszugehen, bin da immer nur so direkt da bei uns am Haus geblieben. Es war auch super hoher Sicherheitsstandard da bei uns in Airbnb. Du hast ja gesehen, wie viele Knöpfe, du musst den Chip immer anlegen, wie Knöpfe drücken musst, bis du überhaupt in dein Haustür kommst. Es war ein bisschen aufwendig dann immer. Den Chip dran, damit du durchs Tor kommst, den Chip dran, damit du durch die eine Tür kommst, den Chip dran, damit du die nächste Tür, dann bist du erst im Treppenhaus, deine Chip dran, um den Fahrstuhl zu rufen, den Chip dran, um den Fahrstuhl hochfahren zu lassen und dann Schlüssel, um ein Haustür reinzukommen. Also das war schon echt viel.
Finde ich nice.
Und dann der Typ, der uns das Airbnb, der uns da reingebracht hat und so, der sagt auch so zu mir, ja, ihr braucht euch gar keine Sorgen machen, die Polizeistation ist auch direkt da vorne und hat mir das so gezeigt, wo die halt so liegt, ne? Mhm. Und dann meinte er so, deswegen, also die wären direkt da, wenn irgendwas ist. Und dann habe ich mich aber, kennst du das so, der will dir das Gefühl von Sicherheit vermitteln, aber irgendwie habe ich mich in Unsicherheit, unsicher gefühlt, weil ich mir dachte, warum muss ich das jetzt wissen und warum müssten die jetzt direkt da sein? So.
Ja.
Er hat das irgendwie so betont, als wäre das wichtig, aber ich wollte es nicht hinterfragen.
Ja.
Naja, das Wichtigste für uns war ja auch eigentlich immer nur der Weg zum Spiel und das war halt ganz nice, weil ich hatte ja keine Kindersitze dabei, dementsprechend konnte ich ja den ganz Kleinen auch nie mitnehmen.
Mhm.
Und es war immer schwierig für mich mit zum Spiel fahren und. Und dann hattest du aber tatsächlich dort einen ganz tollen Fahrer gefunden, der uns dann zu allen Spielen abgeholt hat mit Kindersitzen für alle Kinder
und. W, der hat,
das war echt.
Den habe ich von Tupan, Axel Tupan, dem habe ich, gegen ihn habe ich früher gespielt, U16 oder U18 Nationalmannschaft. Mhm. Und seitdem sind wir cool und der hat mir den Fahrer. Wenn wir nach Paris gehen, müssen wir ihn auf jeden Fall wieder anrufen.
Ja, war echt super. Also er hat es total easy gemacht. Und naja, wenn wir dann halt, also um jetzt mal zu den Spielen zu kommen. Ich weiß nicht, wir wurden zum ersten Spiel gefahren. Dann hat er uns eben erst so nah rangefahren, wie es halt eben ging. Und hat es dann gedroppt und wir dachten uns so, okay, man ist jetzt irgendwie beim Spiel. Und ich stand da alleine mit 3 Kindern. Also ganz alleine, kein Kinderwagen. Und dann dachte ich mir, okay, ich bin jetzt in der Arena. Ich gehe jetzt dann einfach rein und Und dann war so, nee, das, die haben das so weit, also wirklich so weitläufig abgesperrt. Mhm. Ich musste dann 20 Minuten von diesem Punkt bis zur Arena noch zu Fuß laufen. Es waren crazy. 32 Grad Hitze. Ich mit allen drei Kindern, die zwei Kleinen wollten nicht mehr laufen. Ich hatte Amari vorne und Imalia hinten auf dem Rücken und bin dann so, soweit ich konnte, einfach zu dieser Arena gegangen. Ich weiß noch, das war echt eine Tortur. Dachte mir so, nee, nächstes Mal versuche ich einen Kinderwagen mitzunehmen.
Ja.
Sind wir angekommen irgendwann nach einer langen Zeit und naja gut, zweimal ging alles gut. Waren wir halt bei den Spielen. War alles relativ easy. Ich fand die Arena auch eigentlich ganz toll, muss ich sagen. Und beim dritten Mal...
Das
war
das Spiel gegen wen? Das erste Spiel gegen Griechenland?
Ja. Ja,
das erste Spiel Griechenland. Erstes Spiel Griechenland. Ja, war auch schwierig, ne? Weil es um 11 Uhr morgens war auch das Spiel.
Ja, ihr brauchtet ein bisschen, um wach zu werden.
Ja.
Aber dann irgendwann wart ihr wach und dann wart ihr voll da und dann habt ihr euch den Sieg geholt. War ein tolles Spiel, war mega spannend. Also
ging es weiter, dann wussten wir, okay, es ist entweder Kanada oder Frankreich, weil es auf unserer Seite war von dem Bracket. Und genau, dann haben wir das Spiel sogar noch verfolgt und Frankreich hat gewonnen. Wir haben gesagt, okay, Frankreich haben wir ja schon geschlagen, also können wir sie ja nochmal schlagen. Also wir sind ein Sieg entfernt von Silber zu 100% und so. Und ja, ich glaube, der Vibe von dem Team war da, wie auch letztes Jahr war, von der Teamchemie und vom Teamgeist und so. Aber was sich geändert hat, das Team hat sich geändert.
Weil ihr Leute zu Hause gelassen habt und andere mitgenommen habt, das meinst
du? Genau, das Team hat sich geändert. Und damit hat sich auch die Spielerminuten haben sich dann auch verändert. Und ich muss sagen, dass sich das, also dass man das gemerkt hat, weil Justus und David Krämer, das sind Leute, Jungs, die haben einfach oder haben Lust, dabei zu sein, auch wenn sie nicht spielen. Und die sind voll da, die geben alles auf der Bank. Man sieht, ey, die sind da.
Ja.
Und wenn man halt die 12 Besten mitnimmt, dann, du schaffst es ja so oder so nicht. Man sagt ja in einem Team, das ist ja, du kannst ja nicht 12 Spieler spielen lassen. Du kannst ja nicht 12 Spieler 30 Minuten spielen lassen.
Also, aber jeder hätte es verdient.
Natürlich. Ja. In unserer Nationalmannschaft, das eigentlich hätte Leon Kratzer noch mitnehmen müssen. Der Fünfer, dann Justus, dann David Krämer, dann, das sind ja so viele, Isaiah Hartenstein. Aber es kommt halt drauf an. Ich glaube einfach nur, wenn man halt Meister geworden ist, sollte man nichts ändern.
Ja, ich weiß, das hast du ja immer gesagt.
Das habe ich immer gesagt. Also, aber ist es ja am Ende des Tages, ist das ja Coaches seine Decision, weißt du, Entscheidung. Nur das habe ich ein bisschen anders empfunden. Dann hat Maodo nicht mehr so gespielt, wie er letztes Jahr gespielt hat. Und dann auf einmal gar nicht mehr. Und das war so, das war einfach ein bisschen, wie soll ich sagen?
Das war anders.
Ja, das war anders einfach. So, der Vibe war anders von ein paar Leuten. Weil im Endeffekt, es war Maodo, der war so wichtig für uns, WM zu gewinnen. Weißt du, so. Und deswegen, da war der Vibe ein bisschen off. Und sonst aber vom Teamchemie, Teamgeist, war alles das Gleiche eigentlich. Nur die Situation, wo ich sagen kann, ey, wenn wir zurückblicken, was hätten wir vielleicht besser machen können? Genau. Und ja, dann wussten wir, wir spielen gegen Frankreich. Nochmal so ein Spiel, wo alle buhen werden und wo alle gegen mich sind. Und haben gut trainiert, wussten natürlich, was wir machen wollen. Und ja, dann hat es angefangen. Ne? Ich glaube, wir haben 10 oder 12, 2 geführt. Die ersten Minuten hat sich gut angefühlt. Ich habe die ersten 7, 9 Punkte gemacht. Es hat geflowt und dann haben sie direkt Timeout und die haben direkt andere Verteidigung. Und das war die Verteidigung, Dennis kommt nicht mehr in die Zone. Koste was wolle, Dennis kommt nicht mehr in die Zone. Und so haben die auch verteidigt, mit 3 Mann vorne, hinten 2 und es war schwierig. Und ja, man muss halt sagen, Heimkulisse hat denen auch geholfen. Und ja, die haben dann verdient gewonnen. Die waren besser. Wir haben den vierten Platz gemacht, was, ich meine, hätten wir vor 4 Jahren, 5 Jahren, 6 Jahren gesagt, ey, wir werden Vierter bei den Olympischen Spielen, würden Leute lachen oder dir einen Vogel zeigen. Mhm. Und das ist einfach der Stellenwert, den wir jetzt mit Basketball erreicht haben, mhm, über die letzten Jahre, mit Gordon Herbert als Trainer auch, der mich zum Captain gemacht hat, wo viele Leute es wahrscheinlich nicht gemacht hätten. Und ja, deswegen will ich halt einfach nur sagen, die letzten 3 Jahre, die wir, was wir gemacht haben, waren crazy.
Ja, ich würde auch sagen, also das war natürlich eine super emotionale Zeit, weil wir alle gesagt haben, also Gold ist auf jeden Fall drin, jeder hat das gesehen und das wäre auch möglich gewesen, total. Silber, da hatte, glaube ich, auch gar keiner irgendwie auch nur einen einzigen Zweifel dran. Bei Gold waren manche dabei, die gesagt haben, naja, bei USA scheitert es dann vielleicht, weil irgendwie jeder immer USA. Ja. Naja, gut, das ist natürlich auch eine Ansichtssache. Natürlich hat es irgendwo am Ende wehgetan, weil wenn man dann dabei ist, will man auch bis zum Schluss gehen. Aber trotzdem muss man halt eben den Erfolg verbuchen, den man eben erreicht hat. Und das war erst einmal die Qualifikation an sich. Das war der allererste Erfolg. Und der zweite war einfach, die Gruppenphase geschafft zu haben. Das war der zweite Erfolg. Der nächste war halt eben das Erreichen des Halbfinales. Und also, weißt du, das sind 3 Erfolge, die man, glaube ich, vor ein paar Jahren einfach so noch nicht gesehen hatte. Und jetzt ist es einfach da. Und ja, ich finde einfach, jetzt muss man...
Was man aber nicht vergessen darf, Freunde.
Ja.
Das waren die 3, die sehr gut waren.
Ja.
Geizen, also Momente.
Mhm.
Geschichte geschrieben.
Mhm.
Aber wir haben Geschichte geschrieben. Wir haben als erster Dunkelhäutiger die Fahne getragen. Und das ist crazy. Als erster,
ja, ich weiß, du magst das immer gerne so sehen, aber ich würde echt sagen, ich mag, weißt du, ich weiß, das war auch ganz viel die Schlagzeile, deine Hautfarbe und deine Religion. Und eigentlich finde ich das, eigentlich wiederum fand ich das total doof.
Auch nicht richtig, weil ich habe auch immer in meinen Interviews gesagt.
Warum ist das wichtig? Du bist in Deutschland geboren.
Richtig.
Du bist ein Deutscher, du spielst für Deutschland. Warum muss man jetzt über Hautfarbe sprechen?
Ich sage nur, es ist gut.
Ich verstehe, was du meinst.
Weil über die letzten Jahre einfach... Das, was ich erlebt habe,
ja,
ich habe es einfach erlebt. Rassismus.
Ja, als jemand, der diskriminiert wurde.
Das ist seit 500 Jahren so, das ist seit vielen Jahren so.
Ja.
Und ich sage einfach nur, es ist cool für ein Land wie Deutschland. Natürlich bin ich Deutscher und ich bin hier geboren, ich halte mich an die Regeln, ich mache meine Sachen. Aber nichtsdestotrotz ist es halt ein Statement, wenn man sagt, hier in Deutschland ein Dunkelhäutiger, der die Flagge tragen darf und der die ganzen Deutschen repräsentiert, natürlich Deutschland, aber die ganzen Sportler repräsentiert. Und wir hatten vielleicht so 10 dunkelhäutige Sportler in der Nationalmannschaft von 471 deutschen Athleten. Das heißt, wir hatten 4.
Du sprichst nur von Basketball.
Ich rede nur von Maodo,
du sprichst von nur
Johannes Thiemann, von mir, Isaac.
Von 4. Dem deutschen Team, so.
Genau, es sind 4.
Mhm.
Ich rede aber von der kompletten deutschen Nationalmannschaft.
Ja, okay,
nicht nur Basketball, alle Athleten.
Ja.
Hatten wir vielleicht 10. Aber es ist einfach ein geiles Zeichen. Ich glaube, dass dieses Statement, was gesetzt worden ist, dass es einfach wichtig war für die heutige Zeit, wo wir jetzt auch gerade also drin leben und wo die ganzen Sachen passieren, war es einfach cool. Und für mich als Sportler einfach, das ist ja die größte Ehre, die dir die Nation geben kann. Es gibt keine größere Ehre als das.
Mhm.
Wir waren bei dem Bundespräsidenten, wir waren bei Olaf Scholz, den ganzen Tag, den wir erleben durften, dort in Berlin, war halt eine geile Erfahrung. Das ist natürlich auch nochmal,
wir
auch
haben
ja auch
Ehre
dort
gewesen.
Eine Auszeichnung bekommen, die nicht viele Sportler bekommen.
Ja.
Das war schon also so... Mhm. Aber dann die Fahne zu tragen für diese, also für das ganze Land, das ist für mich nochmal, als dass wir jetzt so einen Erfolg unbedingt kriegen mussten. Weil für mich, das zeigt mir Wertschätzung von dem Land, wo ich halt immer so akzeptiert worden, also ich wollte immer akzeptiert werden, ich wollte immer respektiert werden. Und das hat mir wirklich vieles gezeigt jetzt. Und das war halt noch eine Sache zu den 3 anderen Sachen, die wir erreicht haben dort.
Auf jeden Fall. Dass du eben als Basketballer repräsentieren konntest, dein Land repräsentieren konntest, das war einfach mega, absoluter Erfolg eben auch. Hast du natürlich total recht. Und dann sogar natürlich für dich ganz persönlich auf Nummer 1.
Ja.
Zu Recht, zu Recht. Nein, alles in allem würde ich sagen, war es ja so ein großes Auf und Ab. Ganz viele Höhepunkte, ganz viele Tiefpunkte natürlich auch dabei gewesen. Aber ich denke mal, die Höhepunkte sind eben das, was überwiegt. Und das, was man daraus mitnimmt. Und ich meine, der eine Job ist getan und der nächste wartet ja auch schon. Also ich meine, es geht ja nahtlos weiter. Jetzt kommt deine Season. Mm. Und dann kommt ja auch schon wieder die EM. Es hört ja gar nicht auf. Und es gibt noch so viele Chancen eben, sich zu beweisen. Und ich bin auf jeden Fall schon ganz, ganz gespannt auf nächstes Jahr, auf die EM.
Ja, da müssen noch ein paar Sachen müssen noch geklärt werden. Aber wir haben auch einen neuen Trainer. Wir haben mit dem schon gesprochen. Ich habe mit ihm gesprochen.
Ist ein guter Vibe.
Scheint ein guter Vibe zu sein. Mhm. Er weiß, was wir als Team schon geschafft haben und ja, weiß, wie die Spielweise ist. Und er weiß auch, dass dort natürlich nicht alle, also 15 bis 20 Leute, die hätten auch mitkommen können. Dass wir natürlich 15 bis 20 Leute haben, die wirklich charakterlich sehr, sehr stark sind, mhm, kein Ego haben und einfach nur ans Gewinn denken. Und mhm, der Spielstil ist klar, aber ja, er wird natürlich nochmal ein so draufsetzen wollen in der Verteidigung, viele verschiedene Sachen haben. Und ich glaube, das wäre schon wichtig. Ich meine, nur intern müssen halt ein paar Sachen geklärt werden, so dass ja, es für alle Parteien passt und dann freuen wir uns natürlich auf die Zukunft.
Das klingt auf jeden Fall mega spannend. Wie gesagt, ich freue mich auf Nazio nächstes Jahr, aber jetzt erstmal natürlich auf die neue Season mit den Brooklyn Nets. Und ja, da werden wir bestimmt euch auch alle regelmäßig mitnehmen und euch dort zeigen, was auch immer, oder erzählen, was auch immer ihr hören möchtet.
Yes, sir, yes, yes.
Da kommt jetzt auf jeden Fall einiges wieder von uns, und zwar regelmäßig. Deswegen, wenn ihr jetzt hier gerade auf YouTube seid, dann schreibt ordentlich, also wirklich in die Kommentare, was ihr gerne hören möchtet. Denn wir lesen uns das durch und wir nehmen uns das zu Herzen, und dann gibt es bestimmt auch den einen oder anderen Vorschlag, den wir dann beim nächsten Mal den wir dann umsetzen werden.
Safe.
Wenn ihr jetzt gerade hier auf Spotify oder anderen Kanälen zuhört, schreibt uns doch jederzeit gerne, oder mir vor allen Dingen, eine DM mit Vorschlägen. Ich lese mir das durch, ich nehme mir die Zeit, und dann bringen wir nämlich genau das, was ihr hören möchtet. Ansonsten war es das erstmal für heute mit uns.
Das war's. Olympische Spiele, Kapitel abgeschlossen, würde ich sagen.
Fürs Erste abgeschlossen, in 4 Jahren machen wir ein neues Kapitel Olympia.
Yes, sir.
So sieht's aus, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.